Heute zu Gast die Unternehmerin Soraya Kühne.
Ich habe mich teilweise selbst nicht wiedererkannt und wusste aber gleichzeitig auch gar nicht, wer bin ich denn eigentlich.
Das ist ja eine der heftigsten Ängste, dass man das wirklich in so früher Zeit alleine lassen muss.
Das erste Ereignis, an das ich mich nicht erinnern kann, dass meine Mutter gestorben ist. Aber um meinen Vater zu heiraten, hat sie als Bedingung gesetzt, dass er zum Islam konvertiert und ich gleich mitkonvertiert werde. Meine Oma hat mich, bis sie gestorben ist, immer Maike genannt, weil die hat sich geweigert. Hab abends auch gebetet und war ein halbwegs gutes, blondes, muslimisches Mädchen.
Wie hat sich dieser Schmerz aufgebaut bis hin zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt aktiv werden?
Maike ist für mich ein anderer Mensch, der ich nie geworden bin. Und Soraya ist...
Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Soraya ist die geschäftsführende Gesellschafterin des Paperlux Studio, eines 2006 gegründeten, global agierenden Designstudios, deren Auftraggebende wirklich das Who is Who ist. Dazu gehören Kunden wie Adidas, wie Montblanc, wie Hermes, Dedon, Cartier, Mercedes und viele, viele mehr. Mitten in der Pandemie hat sie sich auch entschieden, eine Buchbinderei zu übernehmen, obwohl die Excel-Tabelle ganz klar Nein gesagt hat, aber ihr Herz ja. Und obwohl viele Menschen ihre Designs und das ihrer Agentur kennen, kennen wenige die sehr bewegende Geschichte hinter Soraya. Sie hat mit 2 Jahren ihre Mutter an eine Virusinfektion verloren, ist dann mit ihrem Vater nach Kenia gezogen und hat da... wurde da zum Islam konvertiert und umgetauft. Sie hieß vorher Maike, steht auch heute noch in ihrem Pass und trotzdem nennt sie sich heute Soraya. Sie wurde von Menschen da das Blonde Muslim Girl genannt und hat auf ihrer, im Leben zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, zwischen diesen beiden Lebenswelten sehr, sehr viel erleben dürfen, was sie geprägt hat. Wir sprechen darüber, wie es ist, im Alltag von 2 Jahren eine Mutter zu verlieren und es gar nicht bewusst zu wissen, aber zu merken, dass im Unterbewusstsein irgendetwas nicht stimmt. Sie musste dann ihre zweite Mutter, wie sie sie selbst nennt, im Alter von 27 Jahren verlieren, was auch ein großer Verlust für sie war. Sie spricht sehr offen darüber, wie ihr eine Therapie geholfen hat, die Arbeit mit einem Coach, diese ganzen Traumata, die sich in ihrer Jugend und ihrem jungen Erwachsenenleben angesammelt haben und dazu geführt haben, dass sie unglücklich war, dass sie in ihrer Beziehung Herausforderungen hatte und einfach nicht mehr der Mensch war, der sie gern sein möchte. Wie die mentale Arbeit ihr geholfen hat, wieder zu sich selbst zu finden. Und zudem sprechen wir noch, wie sie es geschafft hat, eine sehr erfolgreiche Firma aufzubauen. Und die mit ihrem Mann gemeinsam zu führen. Es ist ein sehr emotionales Gespräch geworden, aber auch sehr informativ. Wir haben über Kreativitätstechniken gesprochen, aber wir haben auch beide mit unseren Tränen kämpfen müssen. Von daher würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Soraya Kühne. Soraya, welcher Moment, unternehmerischer Moment in den letzten 5 Jahren hat bei dir die meisten Glücksgefühle ausgelöst?
Jetzt steigen wir aber direkt ein, ne?
Volle
Unvorbereitet,
Kanne.
Bam, rein. Das ist gar nicht so lange her. Wir haben letztes Jahr in unsere Buchbinderei, vielleicht sprechen wir später darüber, wie unser Setup ist.
Sehr gerne.
Haben wir einen Store hineingebaut. Also den gibt es auch online, aber wir haben wirklich einen Offline-Store hineingebaut und haben ein Soft-Opening gemacht mit 100 Personen, die kamen und die sich sehr darüber gefreut haben. Und es war eine super Stimmung. Und worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir, mein Mann und ich machen das zusammen, mein Mann Max und ich, wir haben keine Ahnung von Retail und haben uns dennoch in dieses Abenteuer gewagt und haben da etwas hingebaut, worauf ich wirklich stolz bin und was große Freude verursacht hat.
Wie hat sich das angefühlt? War es während des Events, am Ende, beim Gläschen Wein oder wann war so der wirklich schönste Moment um dieses Event rum?
Der war, als ich eine Rede gehalten habe und in die Gesichter von den Gästen geguckt habe und einfach wirklich nur Liebe und Wertschätzung gesehen habe. Mhm. Das war ein wirklich schöner Moment.
Schön. Und du hast es gesagt, wir werden auf das Setup noch zu sprechen kommen, aber es zieht sich ja durch dein unternehmerisches Leben durch, dass du Dinge machst, wo manche vielleicht sagen würden, etwas verrückt. Mhm. Es gibt ein schönes Zitat, wo du sagst, die Excel-Tabelle hat Nein gesagt, aber das Herz hat Ja gesagt. Yep. Und bei dir regiert das Herz.
Ja.
Darüber werden wir sprechen. Lass uns aber mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen. Weil
hey Chris.
3 Jahrzehnte. weil ich bin fest davon überzeugt, wenn man die frühe Phase eines Menschen versteht, dass man den Menschen, wie er heute ist, auch besser versteht. Und deshalb meine Frage wäre, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, das Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Heute weiß ich, was dieses Ereignis ist, weil ich mich irgendwann wirklich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Das erste Ereignis, an das ich mich nicht erinnern kann, von dem ich aber weiß, dass es für mich sehr prägend war, ist, dass meine Mutter gestorben ist, als ich 2 Jahre und 3 Monate alt war. Und ich habe an sie wirklich nur noch eine Erinnerung. Es ist ein dunkler Raum, Vorhänge sind zugezogen und ich krabbel zu ihr ins Bett oder aus dem Bett raus. Selbst das weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Und ich wusste ganz lange nicht, dass das ein prägendes Ereignis ist, weil ich mich nicht erinnert habe. Und ich auch sehr schnell ganz gut aufgefangen wurde. Ich bin mit meinem Vater dann nach Kenia gezogen und meine Großeltern, die in Neustadt an der Weinstraße gewohnt haben, sind mitgekommen. Muss man sich auch mal überlegen, mein Opa war über 70 und hat gesagt, ja, ich gehe für ein Jahr nach Kenia, um auf die Enkelin aufzupassen, damit mein Vater im Job einfach sich auch eingrooven konnte.
Wow, da war Reisen ja noch etwas anderes als heute.
Das war noch ganz anders. Also jetzt, das ist über 44 Jahre her. Mhm. Und dann waren wir in Nairobi, in Kenia. Und mein Vater hat ziemlich früh meine zweite Mama, wie ich sie nenne, kennengelernt. Schöne Geschichte, die haben sich das erste Mal gesehen an einer Ampel in Nairobi. Die Autos standen nebeneinander und er dachte sich, wow, was für eine Frau. Sie dachte vermutlich, okay, someone's looking at me. Und dann haben sie sich eine Woche oder 2 später bei einem Grillen am Lake Naivasha wirklich persönlich kennengelernt.
Durch Zufall?
Mhm.
Okay.
Und da haben sich verliebt und mein Vater war auch sehr, sehr, sehr verliebt in sie und sie auch in ihn. Und sie hat mich aufgenommen wie ihre Tochter. Und sie hat aber, um meinen Vater zu heiraten, hat sie als Bedingung gesetzt, dass er zum Islam konvertiert und ich gleich mitkonvertiert werde. Und ich bin, auch das wissen nicht so viele, geboren als oder getauft als Maike Caroline. Mhm. Und in Nairobi wurde dann mein Name geändert in Soraya. Und genannt wurde ich Soraya von meiner Mutter oder meiner zweiten Mom und meinem Vater dann sehr, sehr schnell. In der Schule ging das, glaube ich, erst in der 4. oder 5. Klasse los. Da weiß ich noch, dass vor den Sommerferien die Lehrerin sagte, so Leute, ihr geht jetzt in die Sommerferien, wenn ihr zurückkommt, ist Maike nicht mehr Maike, die nennen wir dann Soraya.
Okay.
Und
welche Klasse war das?
Ja, 3., 4.
Okay.
Also ich erinnere mich auch daran nicht mehr so gut. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch darüber nachgedacht, ob ich besonders gut im so Compartmentalizing bin. Weil ganz oft auch dann Dinge erst wieder aktiv hochkommen, wenn ich anfange, darüber nachzudenken oder wenn das Gespräch darauf kommt.
Ja.
Und meine Oma hat mich, bis sie gestorben ist, immer Maike genannt, weil die hat sich geweigert, also die Mutter meines Vaters. Mhm. Und das hat sich natürlich immer sehr zerrissen angefühlt. Also ich hatte auch ganz oft große Loyalitätsthemen und Probleme, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe. Mhm. Das weiß ich heute, dass ich das so nennen kann und dass das so war. Ja, und dann habe ich Arabisch lesen und schreiben gelernt. Wirklich ist Sprechen, so weit ging es dann nicht, da kam die Pubertät dazwischen und eine gewisse Rebellion. Hab abends auch gebetet und natürlich gab es zu Hause keinen Alkohol und war ein halbwegs gutes, blondes, muslimisches Mädchen.
Das war auch dein Spitzname, oder? Mhm. Glaube ich. The Blonde Muslim Girl.
Ja, genau. Ich habe auch noch einen Bekannten in London, der sagt immer, hey, my blonde Paki, was ganz lustig ist.
Pakistani,
weil,
oder? Mhm,
genau. Was, ne, also wahrscheinlich darf man auch das so heute nicht mehr ganz so sagen, aber das hat mich alles in allem natürlich sehr geprägt und ich weiß gerade gar nicht, ob ich total abschweife.
Gar nicht. Ich habe viele Fragen dazu, ich weiß nicht, ob ich alle mir merke, aber wir werden uns dem Ganzen nähern. Du sagtest, dass deine Mutter sehr früh verstorben ist. Wie ist das passiert? An welcher Krankheit?
An Dehydration. Ich kann das nur auf Englisch sagen. Also sie hatte eine Viruserkrankung und ist der Arzt hat es nicht so ernst genommen und mein Vater war auf Reisen und auch das weiß ich übrigens erst so im Detail seit nicht allzu langer Zeit, weil ich überhaupt erst mich getraut habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und sie ist wirklich an dieser Viruserkrankung, also ausgetrocknet, muss man sagen. Das klingt dramatisch, war es auch, weil es auch sehr überraschend war. Und was man, auch da muss man das in den Kontext der Zeit auch setzen. Es würde heutzutage sicher nicht mehr, also zumindest nicht in Deutschland oder in unseren Gefilden passieren. Und ja, das war super überraschend. Also das war wirklich ein Schock für das System und für die gesamte Familie. Sie hat noch 3 Schwestern und ihre Eltern haben auch noch gelebt und sicherlich hat sich das für die auch alle so angefühlt, als würde dann ein Teil der Tochter bzw. Schwester auch weggenommen werden, weil ich dann so weit weg war.
Mhm. Mhm. Ich kann mich da deshalb sehr gut reinversetzen. Wir haben gerade ein 9 Monate altes Kind. Ich habe auch in Vorbereitung mit meiner Frau gesprochen und so ganz grob erzählt, was du mir auch im Vorgespräch gesagt hast. Sie hat sofort gesagt, boah, Gänsehaut und fast schon so Angstzustände, weil das ist ja, wenn man weiß, da ist ein kleines Geschöpf, dann ist ja eine der heftigsten Ängste, dass man es wirklich in so früher Zeit alleine lassen muss. Und da werden wir auch noch drüber sprechen, was das mit deiner Seele gemacht hat, wann du darauf gestoßen bist. Ich habe gerade, als du deinen ursprünglichen Namen gesagt hast, ist dir so ein bisschen so ein verschämtes Lächeln übers Gesicht gekommen. Was bedeutet dieser alte Name für dich? Und insgesamt vielleicht eine ein bisschen erweiterte Frage, was bedeutet der eigene Vorname für die Identität?
Also der Name Caroline als zweiter Vorname, vielleicht fangen wir mal ein bisschen einfacher an, ist für mich einfach ein zweiter Vorname, mit dem habe ich mich gar nicht weiter beschäftigt. Maike ist für mich ein anderer Mensch, der ich nie geworden bin. Und Soraya ist lange natürlich auch jemand gewesen, beziehungsweise der Name Soraya hat mir auch immer ein Intro und immer was Interessantes in irgendeiner Form gegeben. Ja, die Menschen sagen heute noch, huch, warte mal ganz kurz, ich habe doch erwartet, du hast dunkle Haare und rote Lippen und so und ne, bist auf gar keinen Fall blond. Das ändert sich so ein bisschen, weil der Vorname doch jetzt auch häufiger in Europa vorkommt. Dennoch gibt es viele Überraschungsmomente und ich habe das ganz lange auch als totalen USP und als so eine wahnsinnig gute Anekdote und Geschichte gesehen und habe das mit dem, wie ich früher hieß, sehr selten gedroppt. Also du musstest es, oder ich musste es droppen, wenn jemand zum Beispiel für mich einen Flug gebucht hat, weil sonst würde man, also einen Fernflug geht überhaupt nicht.
Das heißt, in deinem Pass steht heute
steht
noch
immer
Maike.
Noch, ja, denn es gibt ein Dokument, das ist auf Arabisch und das ist aus Nairobi in Kenia. Das akzeptieren die Behörden hier nicht und ich bin eine faule Socke gewesen die letzten Jahre. Ich hätte das zumindest als Künstlernamen eintragen können, glaube ich. Also den Versuch wollte ich wagen. Allerdings hatte ich wirklich die Schnauze voll ein bisschen, weil ich in der Behörde war und gesagt habe, Leute, es gibt dieses Dokument, ich werde einfach so genannt, seitdem ich denken kann, seitdem ich mich erinnern kann, da müssten wir doch eine Lösung finden. Und ich weiß noch, dass diese Frau mich anguckte und sagte, nee, da war ich schon verheiratet, da müssten Sie jetzt schon einen Muslim heiraten. Mhm. Und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ist Ihnen eigentlich klar, wie unlogisch das ist, was Sie da gerade sagen? Und habe gemerkt, nee, ich kann mich damit nicht oder will mich damit auch gerade erstmal nicht weiter auseinandersetzen. und habe mich auch viel damit beschäftigt, wie wütend ich geworden bin auf meinen Vater, weil er sich da nicht drum gekümmert hat. Mhm. Also das war wirklich so, dass ich gesagt habe, Leute, das wäre eure Verantwortung gewesen, mindestens bis ich 18 war, hätte das geregelt sein können. Es gibt auch in Nairobi eine deutsche Botschaft und so weiter. Also na, klar, damals musste man das dann per Telex schicken oder faxen oder wie auch immer. Aber diese Verantwortung, das hätte ich mir gewünscht und die ist halt nicht übernommen worden. Beziehungsweise ich glaube, es ist auch nie so wichtig. Niemand hat verstanden, wie wichtig es auch für meine Identität ist, dass es einfach dann auch schriftlich festgehalten ist.
Ja. Von anderen Menschen, die entweder beide Eltern nicht leiblich sind oder nur ein Teil, weiß ich, dass der Moment, wo man erfährt als Kind oder Jugendlicher, dass die Mutter nicht die leibliche Mutter ist, ein ganz entscheidender im Leben ist. Wie war dieser Moment bei dir? Wie alt warst du da? Wie ist das passiert und was hat das mit dir gemacht?
Es hat nie jemand daraus ein Geheimnis gemacht. Also ich erinnere mich genau an den Tag, an dem Nagis, so hieß sie, eingezogen ist. Also ich weiß noch, ich stehe in Nairobi auf der Treppe. Wir hatten so ein Bungalow-Haus, also einstöckig. Die Hunde waren auf dem, da waren schon Hunde, daher kommt die Liebe.
Muss man kurz erzählen, ja. Unterm Tisch hier liegt auch heute wieder mein Wischlador Jimmy und er hat mit Soraya sehr schnell Freundschaft gefunden. Er liegt, glaube ich, gerade so mit dem Fuß an ihrem Fuß, obwohl er sehr schüchtern ist und jetzt weiß ich auch warum.
Ja.
Hunde waren
sehr
immer in deinem Leben.
Sehr verliebt in Jimmy. und sie kam die Treppe hoch und mein Vater sagte, das ist... In meiner Erinnerung ist es so, ich war da nicht älter als 3,5. Also das war, ne, das war jetzt wirklich auch früh. Aber in meiner Erinnerung ist es so, dass er sagte, das ist jetzt Mom. Mhm. Und was toll war, sie hat dann immer Englisch mit mir gesprochen, mein Vater Deutsch. Und ich bin sehr schnell dann einfach zweisprachig aufgewachsen. Und sie hat, obwohl ich wusste natürlich, oder wir beide, alle wussten, die mit uns, mit der Familie zu tun hatten, hat nie gesagt Stepmother oder ich habe nie gesagt Stiefmutter. Vielleicht in der Pubertät mal, als ich irgendwie so ein bisschen rebellisch und böse wurde. Mhm. Und hat zum Beispiel Menschen, die uns nicht kannten, hat sie erzählt, dass sie sich an die Schmerzen meiner Geburt erinnert. Und das rührt mich bis heute, ehrlicherweise, weil ich glaube, das war auch für sie nicht so leicht, logischerweise. Mit einem offensichtlich, und das habe ich gerade im Intro dazu gesagt, sie ist pakistanischer Abstammung und in Kenia geboren. Also lange, dunkle Haare, so wie man eine Soraya erwarten würde. Mhm. Wunderschöne Frau und... das war für sie sicher auch nicht leicht, dann ein kleines blondes Mädchen an der Seite zu haben. Auch damals haben einige Menschen gedacht, ist sie die Nanny oder ne, also weil es da durchaus nicht nur in Schwarz-Weiß in Kenia, sondern natürlich innerhalb der verschiedenen Communities sehr viele Themen gab, will ich mal sagen. Mhm. Und sie hat das gesagt und die Leute, die uns eben vorher nicht kannten, die haben uns dann angeguckt und das war dann immer unser Running Gag und so ein bisschen das, was wir geteilt haben mit einem Grinsen, haben uns angeguckt und gesagt, ja, die Nase, das sieht man. Und das war schön, weil wir da wirklich auch diese Verbindung hatten. Und ich habe Glück, dass es nie zu einem großen Thema wurde. Meine Oma hat es zu Themen gemacht und hat, wie gesagt, wenn sie mich weiterhin Maike genannt hat, hat das dafür gesorgt, dass das immer wieder mir natürlich auch vor Augen geführt hat, wo gehe ich hin? Sie hat mich sehr geliebt. Heute würde ich sagen, zu sehr und auch zu sehr auf ihre Form der Beziehung, die sie mit mir haben wollte, geachtet, statt auch mal loszulassen und auch meiner zweiten Mal im Gegenüber mal auch ein bisschen freundlicher zu sein. Mhm. Und da war ich oft wirklich sehr zerrissen, weil ich die Sommerferien meist dann in Deutschland verbracht habe und ich damals zu meinen Großeltern erster mütterlicherseits gar nicht so ein Verhältnis aufgebaut habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde jemandem gegenüber illoyal. Also sowohl meiner Papa-Oma als auch meiner zweiten Mutter, als auch dann den das war
schon schwer zu erklären, wie muss sich das nur anfühlen?
Ja,
und für ein junges Mädchen ist ja eine wahnsinnige Bürde, die man aufgelastet kriegt. Okay, jetzt, wie du es beschreibst, warst du ja ein, und das, ich hoffe, dass ich es jetzt politisch, ist nicht politisch korrekt, ist aber auch nicht böse gemeint, aber ein Paradiesvogel in der Community warst, qua Aussehen, einfach anders aussehend als die Kinder, die da Einheimische waren. Jetzt ist Diskriminierung ja ganz tagesaktuell auch ein großes Thema, und du bist jemand, der erlebt hat, wie es ist, der oder die andere in einer Community zu sein als junger Mensch. Mhm. Was für Erfahrungen hast du da gemacht, guter oder schlechter Natur?
Also eine Erfahrung, die für mich nicht schön war, wobei die nicht vergleichbar ist mit vielen furchtbaren Erfahrungen, war, als ich mich gefühlt habe wie so ein Vogel, der irgendwie auf eine Bühne gestellt wird und wo Verwandte aus der pakistanischen Community dann gesagt haben, rezitier doch nochmal was aus dem Koran, weil ich das halt gut, also ich hatte viel auswendig gelernt und konnte das sehr gut aussprechen, kann das nicht mehr. Und da weiß ich noch, dass, und dann war es auch, und das war sehr lieb gemeint in der Community, dass hier, und hier sind nochmal 10 Schilling, das hast du aber toll gemacht, so. Fand ich furchtbar, das fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und auf der anderen Seite, ja, wir hatten auch Angestellte, also ein Kindermädchen, einen Koch und bei uns ging es nie darum, wer hat welchen Unterschied. Also wir haben die Unterschiede gesehen, logisch. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich auch in Kenia eher aufgewachsen bin wie viele andere Weiße, allerdings mit einer wesentlich stärkeren Connection zu der kenianischen Community, weil ich zum Beispiel zur Schule gelaufen bin. Meine Eltern haben früh gesagt, so ja komm, das war jetzt nicht 5 Kilometer, aber ich musste einmal einen Hügel runter und dann über eine Straße, wo auch Busse fuhren, da waren dann immer die Marktladies, die ihre Obst und Gemüse ausgebreitet hatten auf ihren Kikois und dann ging es eine Allee rein und dann Hintertür in die Schule, eine deutsche Schule, die Michael-Jimek-Schule hieß sie damals, ich glaube, ja jetzt heißt sie deutsche Schule Nairobi, ist ein bisschen langweilig. Bin da auch barfuß rumgehopst und habe Kiswahili gesprochen, weil mir das auch wichtig war und weil ich gerne in den Austausch gehen wollte. Auch das kann ich leider nicht mehr. Ich kann noch Hallo und Tschüss und Danke sagen.
Es ist verrückt, wie man das verlernt, gell? Weil ich war als kleines Kind auch in Schweden und Norwegen, auch im Kindergarten und konnte wirklich gut sprechen, so wie man sagt, wie ein Kind damals halt gesprochen hat. Und wenn ich zuhöre, kann ich auch noch Bruchstücke verstehen, aber ich kann kein Wort mehr sprechen.
Ist komisch, oder? Ja. Also das ist wirklich, also, und das beschreibt wieder, wenn du eine Sprache lernst, du musst sie immer wieder hören oder einfach auch, du musst weiter sprechen.
Dranbleiben.
Und das ist schade, ne? Also Arabisch finde ich besonders schade, ehrlich gesagt, dass ich da aus Pubertätsrebellionsgründen wirklich aufgehört habe. Aber auch Kiswahili, das wär irgendwie cool. Und wir waren super privilegiert. Also da gibt es kein Umhin. Wir waren extrem privilegiert. Wir haben auch mit meinen Freundinnen und wir haben wirklich auch sehr lustige Zeiten gehabt. Wir hatten Zugang zu vielen Dingen und gleichzeitig haben wir alle einfach dieses Land sehr, sehr, also alle in meinem engen Kreis, das Land sehr, sehr geliebt und haben uns da sehr wohl gefühlt. Und das war für mich zu Hause. Das war absolut zu Hause. Also ich habe mich gestern mit jemandem über das Thema Heimat unterhalten
Du wirst lachen, aber hier auf meinem Notizzettel, ich zeig's dir, hier, der nächste Punkt ist Heimat und Wurzeln. Und jetzt sagst du das auch noch, das ist wirklich witzig. Also ich will gar nicht unterbrechen, aber es passt perfekt in mein Skript hier rein.
Und ich würde sagen, Hamburg ist mein Zuhause. Da bin ich hingezogen, da war ich dann 15. Und Kenia oder Afrika generell, der afrikanische Kontinent, der löst in mir immer noch eine Sehnsucht aus, eine große Freude. Da ist so ein Pull. Mhm. Und ich war letztes Jahr im November das allererste Mal in Südafrika. Weil als wir in Kenia gelebt haben, flog man nicht nach Südafrika. Das war nicht die Zeit.
Gibt's schöne Videos auf deinem Instagram-Kanal.
Hey, und es ist wirklich so, dass ich bin angekommen im November, ich war einen Tag vor den Kunden und der Eventagentur da und hatte also ein bisschen Zeit. Und ich weiß aber noch, dass ich aus dem Flieger stieg und dann aus diesem Flughafengebäude stieg und meine Füße diesen Boden berührten und ich habe wirklich so ein gemacht. Sorry, das war jetzt wahrscheinlich
alles gut.
Sehr laut.
Nein, nein.
Wow. Und habe nur gedacht, okay, das ist... Wow, ich bin wieder da. Das fühlt sich gleich
Heimat oder?
Ja, ja? Also und, obwohl ich dort nie war vorher. Allerdings ist es und Kapstadt ist auch wirklich weit weg von dem, wie Kenia war und auch ist. Logisch. Nur ich merke es an der Luft. Ich merke das an den Menschen. Ich merke das daran, wie ich dort ich denke und spreche Englisch so wie also einfach wie meine zweite Sprache.
Ja.
Wie das humorig funktioniert, wie ich Beziehungen dort und Gespräche nochmal anders aufbaue. Und ich habe früher immer gesagt, wenn ich 60 bin, dann wohne ich wieder in Nairobi oder in Kenia und züchte Pferde, weil ich so ein Pferdemädchen war. Also das mit dem Pferdezüchten können wir vergessen. Ich bin nicht sicher, ob es Kenia wird. Und zwischendrin gab es jetzt so in den letzten Jahren so Detours. Es war so, es muss Spanien sein. Doch Frankreich. Und jetzt merke ich diesen Pull und merke auch, je größer Diskussionen hier werden, je extremer sie werden, je mehr ich auch auf das Thema Ungleichheit, auf das ich immer wieder gucke, logisch. Nur, ich glaube, dass auch da die Frequenz einfach noch höher wird im Moment. Desto eher habe ich das Gefühl, irgendwann möchte ich zurückgeben. Wie das aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Und ich glaube aber, das Mindeste, was man machen kann, ist, dass man nicht irgendwo hinzieht und dort hinter einem riesigen hohen Zaun wohnt und nur unter sich bleibt. Sondern einfach das Beste ist, in den Austausch zu gehen und sich einbringt.
Was die Liebe zu Südafrika, Kapstadt betrifft, kann ich auch zumindest aus persönlicher Sicht sagen, auch ohne deine Historie. Ich durfte bisher 4-mal da sein. Und wenn ich da aus dem Flughafengebäude rauskomme, dann ist es anders.
Die Luft, oder?
Auch das Licht, alles sieht schöner aus und die netten Menschen, das Essen, die Mischung aus Natur und trotzdem städtisch und Wahnsinn. Also,
warst du mal in Kalk Bay?
Nee.
Das kann ich dir empfehlen.
Okay.
Das habe ich entdeckt jetzt die letzten 2 Male. Also wir haben letztes Mal dann noch Zeit in Kalk Bay verbracht und das ist so ein bisschen so ein Hippie-Artist-Ort. Fährt auch eine super gut funktionierende S-Bahn immer so fröhlich und trutet, was sehr skurril ist, weil es direkt am Meer ist und die haben ganz tolle Tidal Pools und da fühlst du dich auch, das ist so, okay, da flipfloppt man dann so durch die Gegend und mein Mann sagte zu mir, als wir jetzt letztes Mal da waren, du bist hier wirklich auch die beste Version deiner selbst.
Schön, wenn es so Orte gibt, oder? Ja, finde ich auch.
Hast du so einen? Dazu muss man sagen, Chris hat gesagt, ich darf ihm auch Fragen stellen.
Ja, absolut. Bin ich gerne. Ich überlege gerade, ob Südafrika das ist, ob es die beste Version ist. Ich kann zumindest sagen, wenn ich 2 Wochen von zu Hause weg sein möchte, dann ist immer Südafrika. Und es könnte auch wirklich jede 2 Wochen sein. Ich durfte schon viel sehen auf der Welt. Aber das ist einfach der Platz, den ich immer wieder wählen würde. Und Stand jetzt kann ich aber auch sagen, dass ich mich zu Hause sehr, sehr wohl fühle. Also ich bin niemand, der immer die Ferne sucht, sondern ich bin nah an meinem persönlichen selbst, wenn ich zu Hause bin im Moment. Ja. Gut, aber es geht nicht um mich, sondern um dich. Lass uns nochmal zurück zu deinem Werdegang kommen. Du bist dann nach Deutschland zurückgekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, deine zweite Mutter auch mitgekommen dann.
Ja, die ist mitgekommen.
Und ist aber schwer erkrankt dann.
Also ich war erst ein Jahr in Neustadt bei meiner Oma, weil meine Eltern sich erst sehr spät entschieden haben, auch nach Deutschland zu ziehen. Also für mich war alles schon klar. Es war klar, ich mache die letzten 3 Jahre bis zum Abi mache ich in Deutschland und meine Eltern bleiben in Kenia. Okay. Mit meinem, bis dahin, da war dann mein Bruder geboren, der ist 10 Jahre jünger als ich. Und ich dachte, okay, gut, dann bin ich in Deutschland bei Oma. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Mal gucken, wird streng sein, aber vielleicht kann man da hier und da. Und dann bin ich halt jede Ferien in Kenia. Wie super. Also für mich war das die perfekte Lösung, weil ich dachte, best of both worlds. Und als ich alles zusammengepackt hatte, bin ich nochmal nach Mombasa, um noch so ein bisschen Urlaub am Meer zu machen. Und dort hat mein Vater mir dann gesagt, nee, wir ziehen auch weg. Das heißt, ich habe mich, Achtung Chris, von den Hunden nicht verabschiedet. Was bis heute, also bis heute ist es so, wenn ich wirklich einen richtigen Downer habe und dann anfange darüber nachzudenken, dann laufen die Tränen.
Das für Menschen, die keinen Hund haben oder hatten, klingt es wahrscheinlich übertrieben, aber Menschen, die einen Hund haben, wissen, dass da eine sehr enge Beziehung entstehen kann.
Die hießen übrigens Cola und Soba.
Okay.
und dann bin ich nach Neustadt und meine Eltern sind dann nach Hamburg und haben aber gesagt, ich mache das Schuljahr erstmal in Neustadt zu Ende und komme dann nach Hamburg. Und da war ich dann fast 16 und meine Mutter hat kein Deutsch gesprochen, brauchte viel Support. Sie war auch in Kenia schon starke Epileptikerin, was auch da dafür gesorgt hat, dass ich einfach sehr oft das erlebt habe, wie sie extreme Anfälle hatte.
Was ein sehr belastender Anblick ist, wenn man das mal erlebt hat.
Das ist krass, das ist wirklich krass. Ich weiß noch, dass ich einmal neben ihr saß und der war so schlimm in der Anfall, dass ich wirklich nur laut geschrien habe, somebody help us, I don't know what to do anymore, weil sie nicht rechtzeitig die Tablette genommen hatte. Und in Deutschland kam das natürlich weiterhin vor. Da habe ich allerdings gemerkt, ich musste mich so ein bisschen rausziehen, was für sehr viel Spannung zwischen uns gesorgt hat, weil sie sich nicht so gut zurechtgefunden hat, weil sie die Sprache nicht sprach, weil sie Deutsch ist echt eine schwere Sprache zu lernen. Also das ist, wenn du dich dann mal daneben setzt und das mal dir anguckst, was jemand lernen soll und wie und so weiter, also und dir jemand eine Frage stellt, ne? Sie hat dann auch oft gesagt, aber warum ist das denn so? Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung, Mama. Also ist halt einfach so.
Ausnahme.
Genau. Mach das sonst so, aber nee, heute musst du es so machen. Genau. Und oh, furchtbar. Und habe mich rausgezogen, weil ich auch echt Schwierigkeiten erst hatte. Hamburg war damals in meinem Gefühl nicht so weltoffen, wie es heute ist. Das war, also mein erster Schultag war ein Horror. Ich stand da und mich haben alle so gemustert, vom Scheitel bis zur Sohle und dann nochmal zurück. Und irgendwann hat sich mal jemand erbarmt und hat mit mir gesprochen und mich mal gefragt. Und das war für mich wirklich was Neues, weil ich eigentlich immer so fröhlich auf Menschen zugegangen bin und dachte, ach ja, ne, also ich habe doch auch was zu erzählen. Und da haben wir schon Schwierigkeiten gehabt miteinander. Und ich bin früh ausgezogen. Ich bin mit 18 ausgezogen, um auch den Schwierigkeiten und dem Streit aus dem Weg zu gehen. Und ich weiß noch, dass sie irgendwann zu mir gesagt hat, ist das jetzt, weil ich nicht deine richtige Mutter bin? Also das tauchte dann irgendwann auf. Und ich habe zu ihr gesagt, nein. Denn ich liebe dich so sehr, dass es übrigens ganz normal ist, also für mich war es normal, dass Mütter und Töchter irgendwann, das kann richtig krachen, weil sich die eine Persönlichkeit einfach weiterentwickelt und ich habe auch viele Dinge weggenommen, also im Sinne von, ich lese nicht mehr im Koran, ich mache das nicht und ich will jetzt meine eigene Person sein und habe zu ihr gesagt, du, das ist doch der beste Liebesbeweis, dass es so kracht. Weil sonst wärst du mir doch egal, wenn wir nicht anfangen würden, auch uns aneinander zu reiben. Und
an alle Mütter, die das jetzt hören und teilweise verzweifeln, es ist ein Liebesbeweis, wenn die jungen Mädels ein bisschen streiten wollen.
Ja, also das habe ich wirklich so gesehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich das übrigens auch auf viele andere Bereiche im Leben übertragen lässt. Also wenn du keine Emotion verspürst, wenn du nicht auch mal aus der Haut fährst, und damit meine ich nicht aggressiv wirst oder wie auch immer, aber ne, dann merkst du doch, dass dir etwas wichtig ist, wenn dich etwas emotional wirklich einmal in Aufruhr versetzt. Mhm. Und ich glaube dennoch, ich habe nicht eine besonders gute Konfliktfähigkeit mitbekommen, aber das ist ein People-Pleasing-Thema.
Mhm. Werden wir gleich auch noch besprechen. Welche Rolle hat dein Bruder in dieser Zeit gespielt?
Ah, der war der süßeste Junge, den wir alle jemals gesehen haben. Und klar, ich war die große Schwester, war stolz wie Bolle auf den. Der hatte die süßeste Nase, das muss ich wirklich sagen. Und
wie deine Mutter und du, oder?
Mhm. Nein, ganz anders. Okay. Und jetzt ist sie, ich weiß nicht, was passiert ist, sie ist jetzt viel größer geworden.
Okay.
Und er hatte es leichter, der ist mit 4 Jahren, er war fünf dann, als er in Deutschland war. Und an ihn wurden diese Ansprüche nicht gestellt mit Koranschule und Koranlehrer und so weiter. Ich glaube, alle hätten es schön gefunden, aber das musste er nicht mehr so mitmachen. Vielleicht habe ich auch einen guten Vorkampf geliefert, mhm, und weiß es nicht.
Ist und, oft der Preis der älteren Geschwister.
Und naja, als ich ausgezogen bin, haben wir natürlich nicht so viel Kontakt gehabt. Da war der auch ja erst dann 8. Und in unsere Beziehung ist wirklich gefestigt worden, als leider der nächste Schicksalsschlag die Familie traf, nämlich als meine zweite Mom dann verstarb, als ich 27 war und mein Bruder 17. Mhm. Und sie hatte immer ein Aneurysma, und das ist einfach eines Nachts geplatzt.
Ein Tod eines Elternteils, ob leiblich oder nicht, ist ja immer schlimm. Mhm. Wie viel schlimmer war es für dich, dadurch, dass du ja schon Erfahrung hattest, wenn auch nur im Unterbewusstsein abgespeichert?
Ah, das war echt hart. Weil sie noch eine Weile auch im Krankenhaus war und also bewusstlos. Und mein Bruder, also der kam mit dem, ich weiß nicht, wo er war, aber er kam mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren und ist einfach in meinen Armen zusammengebrochen. Und als sie dann verstarb, beziehungsweise die Maschinen ausgestellt wurden, waren auch bis dahin dann einige Verwandte, die nicht mehr in Kenia waren, sondern in England, also Tante, ihre Mutter, meine Ami, die ist gerade 90 geworden, mhm, waren in Hamburg. Und ich hatte einen Moment, wo ich wirklich losgelassen habe, und das war als in meiner Wohnung, als mein damaliger Freund aus Prag dann mit dem Auto angefahren kam und mich auf dem Sofa liegend irgendwie vorfand, weil ich an dem Tag gar keine Kraft mehr hatte. Und danach bin ich in Full-on-Orga-Mode durchgestartet und auch in Hauptsache alles ausbalancieren und auf alle Acht geben und
das heißt, komplett verdrängt in dem Moment,
ja,
oder?
Ja, ich war Mutter, Schwester, Tochter, Ehefrau, bitte. Mhm. Ne, ich habe versucht, alle Rollen anzunehmen und habe habe auch lange nicht gemerkt, dass ich versuche, alle Rollen anzunehmen.
Wie lange ging diese Zeit?
Bestimmt mindestens 1 Jahr, 2 Jahre. Trotz der Tatsache, dass ich sehr schnell mir gedacht habe, ich brauche unbedingt jemanden, mit dem ich spreche, der außerhalb dieses Kreises ist. Und habe einfach nach Therapeutin geguckt. Gegoogelt? Nee, ich weiß gar nicht mehr.
ChatGPT war es nicht, so viel können wir sagen.
Und bin dann gelandet bei einer Therapeutin, und daran merkt man, dass ich einfach wirklich, es war mir egal, ich brauchte einfach jemanden, mhm, die überhaupt nicht zu mir passte. Also die saß da und hatte immer so Katzenpullover an und ich hatte immer Katzenhaare dann, als ich dann rausgelaufen bin. Und ich hatte, also nur in dem Moment war das genau richtig. Nicht jemandem aus dem engsten Kreis, weil auch ganz viele Menschen ja gar nicht wissen, was sie sagen sollen, wenn du eine Person, die dir nahe steht, verlierst. Mhm. Und das ist ja nie böser Wille. Nur jemand, der das nicht erlebt hat, kann es nicht nachvollziehen. Jemand, der es erlebt hat, dem reißt du vielleicht auch wieder die ein oder andere Wunde auf. Da bin ich dann besonders zurückhaltend und denke nur, okay, weil du kannst das irgendwann, hilft das natürlich. Aber in dem Moment brauchte ich wirklich einfach jemanden. Und das war gut. Und
wie würdest du diesen Zustand, den du damals erlebt hast, bezeichnen? War das tiefe Trauer? War das Burnout? War das, also wie habt ihr das genannt?
Das war tiefe Trauer. Das war einfach tiefe Trauer und es war auch, ich hatte auch manche Momente, wo ich dachte, wie unfair ist das denn eigentlich? Mhm. Das kann doch nicht wahr sein, dass vor allen Dingen, dass ich auch dachte, dass mein Vater jetzt die zweite Ehefrau verliert. Mein Bruder so mit Bewusstsein, da habe ich noch wirklich immer gedacht, ja, für ihn ist das ja viel schlimmer, weil er 17 ist, als für mich mit meinen 2 Jahren und 3 Monaten. Nur, dass das natürlich dann nochmal für weiteres Trauma gesorgt hat und für auch sicherlich ein Aufreißen von Wunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe.
Verdeckten.
Bam! Ja. Das ist, und das hat sehr lange gedauert. Ich würde sagen, bis kurz vor 40, bin jetzt 46, dass ich dann auch zu einer Coach gegangen bin, die das ordentlich aufgeräumt hat und wo wir das alles uns mal angeguckt haben, wo wir auch, ich bin jetzt nicht die größte Vertreterin von Familienaufstellungen, aber wo wir diese Aufstellung gemacht haben, auch mit Playmobil-Figuren und auch, also da habe ich dann vieles angefangen zu begreifen.
Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen detaillierter rein, aber lass uns mal gedanklich noch ein paar Tage oder Wochen, alles gut, vorher einsteigen. Wie hat sich dein Leben in der Zeit entwickelt, bis du an den Punkt kamst, wo du sagst, irgendwas passt nicht, ich muss mir helfen lassen? Also du hast zum einen gesagt, du hast gar nicht gemerkt, dass etwas von dem Tod deiner ersten Mutter in deiner Seele passiert ist. Dann kamen weitere Schicksalsschläge, weitere Belastungen dazu. Wie hat sich dieser Schmerz aufgebaut bis hin zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt aktiv werden?
Ich habe mich teilweise selbst nicht wiedererkannt und wusste aber gleichzeitig auch gar nicht, wer bin ich denn eigentlich?
Okay,
und
erklär
uns das ein bisschen genauer. Das klingt total absurd.
Ja.
Und es ist so, dass ich, mein Modus operandi war immer zu sagen, ich mache es allen recht. Ich sorge dafür, dass es allen gut geht. Ich bin die Happy-Go-Lucky-Sunshine-Person. Also von mir gibt's immer auch eine große Dosis Optimismus.
Und zu dir dann kommt man, wenn es einem schlecht geht,
ja,
oder?
Genau. Und hat immer, ne, also und immer auf den Arm und auch mit Freude. Also und dann kam der Moment, wo ich das fast, also wo ich das frech fand. Ja, und wo ich dachte, nein, also ich bin empört, dass jemand das von mir erwartet. Nur ich habe es von mir erwartet. Andere haben das gar nicht von mir erwartet. Mhm. Ich habe das selbst von mir erwartet.
Und damit auch angeboten, oder?
Genau. Mhm. Und dann wurde ich unwirsch mit mir selbst und auch mit anderen und habe das nicht mehr als einen positiven Charakterzug gesehen, sondern habe wirklich daran gezweifelt und gedacht, nee, also das, ich muss härter werden, ich muss anders werden, das funktioniert so nicht. Und genau da wollte ich aber nicht drin bleiben, weil jetzt im Nachhinein, das ist eine meiner größten Stärken, auch wirklich aus diesen Situationen. Und ich bin seit Jahrzehnten selbstständig und das ist ein Auf und Ab. Mhm. Also wirklich und aber auch krass teilweise, ja, mit Tiefs, die tiefer nicht sein können und so weiter. Und dann irgendwann zu erkennen, das ist eine Stärke, Es ist eine Stärke, dass ich auch Bock habe, mich morgens vor den Spiegel zu stellen und mich selbst anzulächeln, weil ich weiß einfach um diesen psychologischen Effekt. Mhm. Und ich ziehe Stärke daraus, mich mit Menschen auszutauschen und ja, auch da zu sein. Das war ein Prozess und jetzt geht der Prozess ganz aktuell, geht er jetzt in so eine Richtung, dass ich gerade merke, okay, ich möchte jetzt allerdings auch nochmal wieder ein bisschen gefestigter sein, indem selbst um Unterstützung bitten. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel sehr lange überhaupt nicht gemacht.
Okay.
Außer in dem geschützten Coachraum.
Mhm. Und wenn es für dich okay ist, würde ich gerne in dieses Coaching ein bisschen tiefer einsteigen. Was war so die Zielsetzung, die Herausforderungen, die du deinem Coach, deiner Coachin gegeben hast und wie habt ihr euch dem genähert?
Es waren zwei Dinge. Zum einen, Max und ich sind da schon verheiratet gewesen und viel auch aus meinem Inneren heraus und aus dieser nicht zu definierenden Zerrissenheit und auch vielen Dingen, die nicht verarbeitet wurden, haben wir auch Herausforderungen gehabt. Und deshalb haben wir bei ihr auch zu zweit uns hingesetzt und mit ihr gesprochen und auch Aufstellungen gemacht. Und zum anderen habe ich mit ihr auch viel Zeit alleine verbracht, weil ich zu ihr gesagt habe, ich ahne, dass da Dinge sind. Allerdings, und das habe ich immer ganz gut gekonnt, habe ich gesagt, ich weiß aber, es gibt Menschen, denen geht es viel, viel, viel schlechter und denen sind viel schlimmere Dinge passiert. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob ich jetzt wirklich hier richtig bin.
Mhm. Und das hat sie darauf geantwortet? Ist ja was viele Menschen fühlen.
Ja, also daraufhin hat sie gesagt, das ist dein Space hier und ich werde dir jetzt nicht sagen, wie furchtbar das ist, was du erlebt hast, denn eigentlich weißt du das selbst. Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, dass du das zulässt. Mhm. Also, dass du es auch einfach akzeptierst und verstehst, wie traumatisch diese Erlebnisse sein können. Und die sind jedes Erlebnis für sich kann, glaube ich, schon herausfordernd sein. Aber dann weißt du auch dieses Spiel mit den Kulturen und oder dieses Spiel zwischen den Kulturen, das Leben zwischen den Kulturen. Wenn du das nicht angehst, / verarbeitest, ich glaube, manche Dinge verarbeitet man nie ganz zu Ende und das ist auch okay, dann wirst du zum Beispiel auch nicht an den Punkt kommen zu sehen, was für positive Auswirkungen auch all diese Momente vielleicht hatten.
Mhm.
Und sie hat mir dabei geholfen und jetzt vor vier, fünf Jahren hat mir noch eine weitere Coach sehr geholfen, weil sie das noch deutlicher auch gesagt hat. Jetzt sehr deutlich zum Beispiel gesagt, siehst du eigentlich, dass all diese Dinge aus dir diesen Menschen gemacht haben, der so neugierig ist auf Menschen, neugierig auf Kulturen, der einfach Bock hat, sich überall hinzustellen und mit Leute kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen, also oder und wenn es nur für diesen einen Abend oder für einen Moment ist.
Ist ja ganz oft so, dass in solchen Krisen Superpowers entstehen, die einem damals geholfen haben, die Krisen zu überstehen. Mhm. Aber wenn man mit der Krise Frieden schließen kann, dann kann sich das zu einer total wertvollen Eigenschaft entwickeln, genau wie du sagst, die man aber auch als eine solche dann anerkennen darf.
Ja, und erkennen muss auch. Ne? Mhm. Das ist wirklich, das ist nicht so leicht. Also, denn irgendwie hatte ich immer das Gefühl, aber das ist doch irgendwie so ein bisschen gelogen. Ja, also mir ist das passiert und dadurch entsteht das, also das habe ich mir ja nicht erarbeitet oder ja, aber Talent und eine gewisse Empathie und so weiter, also das kann man meiner Ansicht nach nicht lernen. Mhm. Also man kann sich ranpirschen, aber
Ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, aber ich fand es eine wahnsinnig wichtige Aussage, die du gesagt hast. Es geht gar nicht darum, wie eigenes Leid, Trauma, Erlebnisse, wie man es auch immer betiteln möchte, relativ zu anderen Menschen gesehen einzuordnen ist. Am Ende geht es nur darum, wie sich es für sich einen selber anfühlt. Weil wir alle sind unterschiedlich sensibel, wir haben ein unterschiedliches Nervensystem, es ist alles ganz individuell. Und wenn man mit sich, man muss die Dinge nicht übertreiben, um irgendwie Mitleid zu erhaschen oder so, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, in sich reinfühlt und da Trauer empfindet oder Schmerz oder Leid, dann ist es egal, ob es links und rechts in den Nachrichten noch schlimmere Dinge gibt. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, beobachte ich wirklich oft, dass das ein Grund ist, warum Menschen nicht bereit sind, da reinzugehen, weil sie es auf einer rationalen Ebene als zu banal empfinden. Ja. Weißt du, kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Also und ich glaube, ich hab neulich zu jemandem gesagt, ich glaube, jeder sollte einen Coach haben oder eine Coach oder einen Therapeuten oder eine Therapeutin. In Amerika war das ja oder ist es ja super hip und sehr normal. Und hier wird es ja immer normaler, was ich auch wirklich gut finde, weil du gewisse Dinge gar nicht in einer Selbsterkenntnisphase und Reise wirklich herausarbeiten kannst. Und manchmal braucht es oder oftmals braucht es diese Person von außen, die auch genau weiß, welche Fragen sie dir stellen sollte, damit du von alleine auch auf den Weg gehst. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass es eben nicht war, weiß ich nicht, du kriegst ein Questionnaire, ja, und dann folgt etwas einem Schema F oder wie auch immer, sondern das ganz oft hatte ich das Gefühl, ich halte einen Monolog und kam aber total geheilt aus diesem Monolog raus und war so, wow, und da stand irgendwie eine Frage ganz am Anfang und das war gut, also mehr als gut.
Menschen, wir alle zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir typischerweise faul sind, jetzt nicht negativ gemeint, aber dass wir das Gewohnte gerne weitermachen und es erst dann hinterfragen, wenn eine Schmerzgrenze erreicht ist. Und du hast diese Schmerzgrenze erreicht und gesagt, okay, meine Partnerschaft läuft nicht so, mein Gefühlsleben ist nicht so, wie ich es möchte, aber ich teile deine Einschätzung, dass viele Menschen davon profitieren würden, wenn sie schon vorher im Prozess vielleicht etwas Kurs korrigieren würden, aber man geht auch nicht zum Arzt, wenn man ein leichtes Rückenzwicken hat, sondern erst, wenn es halt wirklich intensiv ist. Und ich glaube, das muss man auch ein Stück weit akzeptieren. Aber man muss dann auch realisieren, dass der Weg zurück etwas länger ist, wenn man es wirklich bis zur Schmerzgrenze hat kommen lassen, als wenn man schon bei leichten Anzeichen entsprechend das anpassen würde. Was ist denn so aus dieser Therapie oder Begleitung durch einen Coach Zeit für dich die wichtigste Erkenntnis, die du mit Zuhörern teilen kannst?
Also A, dass wir alle individuell sind und genau das, was du gerade beschrieben hast, dass das absolut legitim und fein ist, wenn man das auch zulässt und selbst auf dem eigenen, vielleicht subjektiv empfundenen, nicht so hohen Niveau, dass einfach ein Leid okay ist und dass es okay ist, damit weiterzumachen beziehungsweise da reinzugehen. Und das Zweite, was einfach geblieben ist, ist diese Erkenntnis, wenn du dich da rausschälst, wenn du etwas wegnimmst und an den Kern gehst, da kann was wirklich Wunderbares warten. Und ich habe daraus mitgenommen, zum einen ein bisschen mehr Selbstachtsamkeit, weil ich nicht so gut darin war vorher.
Was heißt das konkret im Alltag?
Wie? Mehr auf mich zu achten, mehr darauf zu achten, auch meine Pausen zu nehmen. Mein Mann Max, wenn er zuhört, der wird schmunzeln, weil er ganz oft sagt, du könntest jetzt nochmal wieder ein bisschen zurück, ne, zu dem, wie es war. Also ich schaffe das nicht immer. Ich bin dann beileibe nicht perfekt drin. Und gleichzeitig habe ich daraus gelernt, einfach häufiger darauf zu hören, häufiger zu gucken, wie und wann brauche ich auch Auszeiten. Und zwar interessanterweise vor allen Dingen von Menschen. Ich habe das früher gar nicht so für mich weil ich eben dachte, happy go lucky und, ne, und ich ziehe meine Kraft primär aus der Begegnung mit Menschen und aus Gesprächen und so weiter. Ja, das ist so. Ich ziehe allerdings mittlerweile auch sehr viel Kraft daraus, wenn ich einfach mal auf der Couch bleibe mit dem Hund auf dem Schoß und alleine bin und weiß, ich muss mit niemandem sprechen. Mhm. Und das sind die Momente, die ich mir erarbeite, erschaffe,
erlaube
ist ein gutes Wort, also die ich mir erlaube und manchmal erlauben muss. Mhm. Und ich habe dabei kein schlechtes Gewissen mehr. Ich hatte so lange dann ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ja, ich, ne, das ist doch meine DNA, ich muss doch raus. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich sehr genau auch entscheide, mit wem möchte ich denn sprechen und welche Art der Zusammenkünfte tun denn auch gut. Und das heißt nicht tun aus Business-Sicht gut, mhm, sondern mal habe ich Bock auf einen Abend, wo es um Quatsch geht, im besten Sinne. Und mal möchte ich einfach wirklich am liebsten mit 5, 6 Leuten maximal da sitzen und die Welt auf den Kopf stellen. Mhm. Und daraus ziehe ich, wenn ich das so entscheide und aktiv entscheide, dann hat das auch etwas mit dem Thema Selbstwahrnehmung und auch selbst, also Achtsamkeit zu tun. Weil dann weiß ich, das gibt mir wieder Kraft. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, gerade als deine zweite Mutter verstorben war, dass du so alle Rollen an dich gezogen hast und für alle die starke Person sein musstest. Jetzt gibt es ja diesen wunderschönen Satz, den man, wenn man eine Flugreise antritt, immer hört und der mittlerweile auch in so im Kontext Recovery auch immer genutzt wird. Und der heißt, put your own oxygen mask on first, then assist other passengers. Mhm. Was fühlst du, wenn du diesen Satz hörst, jetzt übertragen auf deine Selbstpflege?
Also was ich jedes Mal im Flieger immer noch fühle, ist, ja, aber was ist denn mit den Menschen neben dir? Also das ist, dagegen kann ich noch nicht so richtig was tun. Ich möchte es nicht erleben. Und ich habe zum Beispiel so ganz aktuell in der Corona-Zeit, war ich sehr damit beschäftigt, viele Bälle in der Luft zu halten, zu gucken, dass es auch den Mitarbeitenden gut geht und dass es finanziell auch alles funktioniert etc. Da gab es dann doch wieder so eine Phase, wo ich nicht so viel daran gedacht habe, was ich eigentlich will. Also my oxygen mask was somewhere else. Mhm. Und das hat sich auch letztes Jahr so ein bisschen gerecht, weil ich dann, also im Januar letzten Jahres dachte, okay, nee, es geht gar nichts mehr, gar nichts und bin dann im März nach Sri Lanka und habe 17 Tage Panchakarma-Kur gemacht und fast 17 Tage mit niemandem geredet, was super war. Also da habe ich zumindest rechtzeitig die Oxygen Mask mir gegriffen. Mhm. Im Gegensatz zu dem, wie ich es sicherlich früher gemacht hätte. Mhm. Nichtsdestotrotz, Chris, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht immer noch Momente geben wird in meinem Leben, wo ich erst gucke, dass die Mask bei den Menschen, die mir sehr nahe sind, auf der Nase sitzt und dann mich um mich selbst kümmere. Mhm.
Ich hatte genau das Thema mit der Nicola Winter auch hier im Podcast. Sie ist Jetpilotin, eine der ersten Eurofighter-Pilotin, Rettungssanitäterin etc. Und sie sagte, wenn wir immer nur an uns selber denken würden, dann gäbe es die Menschheit gar nicht. Also sie glaubt, es ist eine falsche Einstellung, sondern in Krisen, dann muss man halt kurz gucken, dass man handlungsfähig ist. Aber grundsätzlich auch die Charaktereigenschaft einzugestehen, dass man sich gerne um andere kümmert und dass das auch eine gute Eigenschaft ist, findet sie sehr, sehr hilfreich.
Ja, und das sieht man ja zum Beispiel auch, wie sehr dieses Thema Community auch in so einer Krisenzeit wie Corona, sagen wir mal, bevor die Fronten aufeinander prallten etc., aber wie dieses Thema Community auch so viele Menschen so abgeholt hat und so glücklich gemacht hat. Und ich glaube, dass das total fehlt. Mhm. Und das tut mir ganz oft wirklich weh, weil ich denke, ich bin mit so einer starken Community aufgewachsen. Haben alle für alle gekocht und es war immer bunt und laut und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch immer noch inoffiziell, oder wie heißt das denn, nicht biologisch, aber ich habe so viele Cousinen und Cousins und Tanten und Großtanten und so weiter. Und das hat wirklich was, wenn du weißt, sie stehen erstmal füreinander ein und nehmen sich auch manchmal zurück. Mhm. Und natürlich soll man sich um sich selbst kümmern, absolut. Und ich finde das schön, was die Nicola Winter gesagt hat, weil ich nicht glaube, dass das die Zukunft ist. Und ich glaube auch übrigens nicht, dass es gesund ist.
Mhm. Eine Frage habe ich zum Thema Therapie noch, oder Coaching, weil ich weiß, dass viele Menschen an diesem Punkt, wo sie eigentlich fühlen, mir würde das helfen, es aber trotzdem noch Monate oder vielleicht Jahre oder vielleicht auch immer rausschieben. Wie hast du oder was kannst du Menschen, die zuhören, jetzt empfehlen, dass sie doch diesen Mut greifen, obwohl sie vielleicht denken, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich komme doch noch ohne klar. Also 10 Stimmen, die sagen nein, aber das Gefühl sagt, eigentlich würde es mir gut tun. Wie schafft man es dann zu handeln? Wie kann man diesen Mut fassen, den du damals gefasst hast, um die Kurve zu kriegen?
Ich glaube, dass es total sinnvoll ist, einmal sich das so anzugucken, dass es erstmal ein Kennenlernen ist. Mhm. Es ist überhaupt noch nicht es sind nicht 6 Sessions, es sind nicht 8 Sessions, es ist noch gar nicht ein Halbmarathon oder was auch immer. Das kann man gemeinsam rausfinden. Und der Schlüssel und das Wichtigste ist, siehe Frau Katzenpullover, jemanden zu finden, mit dem du auch dich wohlfühlst. Mhm. Und ich glaube, wenn man das dreht und sagt, ich lerne jetzt mal ein paar Leute kennen im Einzelgespräch, und genau so soll es auch ja sein. Ich lerne die erstmal kennen und gucke mal, wo schreit mein Herz denn noch lauter ja? Wo denke ich denn, ja, ich möchte was teilen? Mhm. Und wo habe ich das Gefühl, dass die Nein-Stimmen einfach zu 20 Nein-Stimmen werden? Weil man nicht auf einer Wellenlänge ist. Das kann ja durchaus passieren und das ist auch okay. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dass man sagt, ich gehe einfach mal raus und lerne nur mal Menschen kennen, die das beruflich machen, und kann dann immer noch entscheiden, hast du die größte Hürde überstanden, ohne aber dabei schon zu denken, okay, es wird jetzt so eine ellenlange Therapie und ich muss therapiert werden. Darum geht es nicht. Nee. Es geht darum, finde den richtigen Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin.
Das kann ich zu 100% bestätigen. Ich selber war ja auch in der Therapie vor jetzt schon über 13 Jahren. Mhm. Und in meinem ersten Gespräch mit einem Therapeuten, es hat sich nicht gut angefühlt. Aber ich hatte zum einen so einen hohen Druck emotional, dass ich Hilfe wollte, und zum anderen so wenig Energie, dass die Vorstellung, wenn der es nicht ist, dann muss ich wieder in die Suche gehen und dann wird es komplizierter, dann dauert es wieder. Ich wäre da ehrlich gesagt nicht rausgekommen. Mein Glück war, dass er mir danach gesagt hat, Herr Sorell, ich möchte nicht mit Ihnen arbeiten.
Wow.
Sie sind mir zu anstrengend.
Oh.
So, das kann man mal so stehen lassen. Mhm. Ich weiß, wie er es gemeint hat, aber das war, auch wenn es irgendwie so ein Schlag vor den Bug war, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich musste dann wieder handeln, ich musste jemand Neues finden und es wurde besser dadurch. Also hört da auf euer Herz, das, was du sagst, und nehmt nicht zwingend die einfachste Lösung, weil davon kann extrem abhängen, wie sich die nächsten Tage, Wochen und das ganze Leben entsprechend entwickeln kann.
Und nehmt nicht die Lösung, es nicht zu tun.
Ja.
Das ist, also ich glaube wirklich, dass das, es wird nie schaden.
Mhm.
Und absolut. Interessanterweise ist es ja sogar so, auch die Entscheidung dann, es nicht mit dieser Person zu tun, bringt dich ja auch wieder einen Mikroschritt weiter. Auch weil du das Gefühl hast, du bist überhaupt in eine Bewegung gekommen und in eine Handlung.
Und selbst wenn man es nicht für sich tun kann, um das Thema abzuschließen, wenn man es für Menschen, die einem nahestehen, die einen lieben, wenn man es für die tut, wenn das der Treiber, der letzte Schub sein kann, auch der ist gut. Hauptsache, wenn man es möchte, dass man ins Handeln kommt. Okay, wir haben bis hierher schon, wie ich finde, eine wahnsinnig spannende Person kennengelernt. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen verstehen, was du heute machst und wohin all diese Energien, diese Erfahrungen geführt haben. Weil wir beobachten ja ganz oft, dass Menschen, die ich sag mal, nicht den linearsten, einfachsten Weg in ihrer ersten Lebenshälfte hatten, in ganz anderen Arenen des Lebens wirklich zu Höchstleistungen mutieren. Und das Lustige ist, von außen gesehen denken Menschen, dass immer alles gut ist. Aber wenn man hinter die Kulissen guckt und du warst heute so großzügig, uns da teilhaben zu lassen, merkt man, dass der Preis für diese Leistung, für diese Erfolge, wie immer man das auch nennen möchte, emotional teilweise sehr hoch ist. Deshalb sage ich Menschen immer, überlegt euch, wen ihr beneidet oder mit wem ihr gern tauschen würdet, weil ihr wisst nicht, wie der Preis für dieses Leben ist. So, aber bei dir ist es so, du hast angedeutet, dass du seit, ich glaube, mittlerweile 25 Jahren leidenschaftliche Unternehmerin bist. Ich durfte im Vorgespräch lernen, dass du gestartet hast mit eigenen Handtaschen.
Ja, das mit der Firma, Achtung, Anhängsel.
Anhängsel, würdest du heute anders nennen, sagtest du.
Definitiv.
Aber ich finde es sensationell. Es waren Handtaschen, wo Flughafenkürzel wie MUC, wie LAX für Los Angeles etc. waren. Und hast da deine ersten unternehmerischen Gehversuche und Erfahrungen gesammelt. Und heute bist du die geschäftsführende Gesellschafterin von Paperlux. Wenn man sich das auf der Website, was ich in Vorbereitung gemacht habe, anguckt, dann sieht man das Who is Who an Unternehmen des Premium-Segments. Ihr habt Cartier, ihr habt Montblanc, ihr habt Hermes, ihr habt Audi, Adidas, ihr habt Mercedes und macht für die Design, POS-Journeys und die verschiedensten Dinge. Auf mich wirkt das wirklich wie Champions League in eurer Disziplin. Woher kam das, dass du auf der einen Seite so diese durchaus herausfordernde Vergangenheit hattest und dann in diesem Bereich wirklich zu so einer Koryphäe, wie du es heute bist, werden konntest?
Das hat viel mit Neugier zu tun und mit der Tatsache, dass ich sehr gerne mir neue Themenfelder erarbeite und Lust habe, auch unterschiedlichste Menschen kennenzulernen. Und ganz viel von dem, wo wir jetzt stehen, wenn wir die Kundenliste angucken oder die Auftraggeberinnenliste, da sind viele Dinge auch passiert. Also Max ist unser Kreativdirektor, mein Ehemann. Und wir haben uns kennengelernt. Und als ich noch Anhängsel hatte und unser erster
Als
Moment...
du noch Anhängsel warst,
genau,
oder?
Genau, sozusagen. Und da hat er gedacht, boah, ist die arrogant, interessant. Ich dachte, oh, der ist definitiv homosexuell. Also mal gucken, was wir jetzt irgendwie miteinander zu besprechen haben. Weil wir auch gar nicht so genau wussten, warum sitzen wir jetzt in so einem Meeting. Das ist eine andere Geschichte. Und wir haben dann uns zusammengesetzt, also über ein paar Umwege, und haben uns zuerst ineinander verliebt und dann gemerkt, oh, das könnte ja auch sehr gut funktionieren, auch zusammenzuarbeiten. Und ich habe Anhängsel aus Gründen ad acta gelegt. Ich hatte 2, 3 nicht so gute Entscheidungen getroffen nach einer wirklich guten Lauf. Also meine Anhängseltaschen waren bei Colette in Paris, im Lufthansa World Shop, also dort, wo es auch Sinn machte. Und eine Sache, und das haben wir im Vorgespräch besprochen und das möchte ich jetzt auch definitiv hier als Learning sagen, ich habe mich nie zu 100% nur auf das Anhängsel eingelassen. Also ich war nicht nur zu 100% ein Anhängsel, sondern habe aus Rücksicht auf die Finanzen der kleinen Firma weiterhin einen Teilzeitjob gehabt. Und das würde ich definitiv heutzutage anders machen. Also all in oder gar nicht. Und habe Max kennengelernt und er hatte ein Verfahren entwickelt, was patentiert war, um Papier zu gravieren mittels Laser. Daher kommt auch der Name Paperlux. Und ich dachte, oh, das ist ja cool, und bin damit losgewackelt und erstmal so im Vertrieb, ich mag das Wort Akquise nicht, aber im klassischen Sinne ist es Akquise und Vertrieb. Und wir haben relativ früh dann durch auch Begegnungen haben wir die Goldene Kamera gewonnen. Dann war ich in Paris und habe mit jemandem einen Termin gehabt, die das toll fand, was sie gesehen hat, die einen Kollegen reingeholt hat, der mittlerweile ein Freund ist, der dann sagte, wir müssen unbedingt anfangen, miteinander zu arbeiten. Also ich kann das schon besser, wenn ich auch die Möglichkeit bekomme, auch Gelegenheiten zu sehen und dann auch die Gespräche wirklich ja, was ich vorhin auch sagte, eine Gesprächsbeziehung auch aufzubauen. Ja.
Darf ich das kurz einordnen? Mhm. Dann machst du weiter. Wir haben People-Pleasing vorhin als Schwierigkeit, wenn man das Mädchen ist, das die Familie zusammenhalten muss, was wahnsinnig viel Energie kostet. Wenn man jetzt aber an einen Punkt gesetzt wird, wo man ein herausragendes Produkt hat, wo man ein Netzwerk hat, dann ist diese Empathie und alles, was damit einhergeht, natürlich eine Superpower, die zu sehr viel Erfolg führen kann.
Ja. Und das hat aber auch gedauert, bis Max sagte immer zu mir, du hast ein Talent. Und ich habe mich so lange geweigert, das als Talent anzusehen, weil ich immer dachte, ja, aber das muss doch jeder, also das ist nichts Besonderes. Mhm. Also ich bin auch sehr gut darin gewesen, und manchmal bin ich es immer noch, das alles gar nicht zu sehen, dass das doch auch Hand und Fuß hat und ziemlich cool ist.
Auch da möchte ich kurz, ich will nicht unhöflich wirken, aber sonst vergesse ich es. Mein Paradebeispiel dazu ist immer Novak Djokovic, weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Er denkt auch nicht, dass seine Vorhand herausragend ist. Es ist halt seine Vorhand. Mhm. Menschen denken, sie sind normal. Mhm. Das, was man selber kann, wird erstmal als Default gesehen. Und wenn man links und rechts guckt, dann kann man schon gucken, wie man sich einsortiert. Aber ich kenne wenig Menschen, die das herausragend spektakulär finden, was sie selber können. Und also wir alle tendieren dazu, die eigenen Superpowers eher schlechter einzuschätzen, als sie de facto sind.
Das ist sehr beruhigend, dass du das jetzt noch gesagt hast, weil es wirklich für mich echt auch Momente gibt, wo ich, ne, auch wenn du in einer Schwäche bist oder wenn die Batterien gerade nicht so voll sind, dass du denkst, Talent, was auch immer. Also, ne, das ist oft schwer einzuordnen. Und vor allen Dingen, wenn du es nicht immer wieder wie diesen Sprachmuskel auch im Gebrauch hast. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch gelernt habe über diese Corona-Zeit, wo ja das meiste dann doch am Bildschirm stattfand und wo dieses People-Pleasing, ne, Empathie, Superpowers und so weiter, das war schwer, das zum Einsatz zu bringen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich zwischendrin dann fast wie so eine Entertainerin wurde, auch vor dem Bildschirm, ne? Weil ich das furchtbar fand, wenn in Teams-Calls mit 5, 6 Leuten alle so vor sich hingeschwiegen haben und gewartet haben, dass endlich mal einer anfängt zu sprechen. Und das ging mir auch lange bei Abendessen so, dass ich das Gefühl hatte, wenn sie sich alle anschweigen, dann muss ich einspringen. Mhm. Das gewöhne ich mir ab, weil das ist zu anstrengend. Und ich denke auch, wir sind jetzt alle erwachsen.
Eine halbe Minute Stille kann man auch mal aushalten.
Genau, genau.
Aber es stimmt natürlich, durch Zoom und Co. Menschelt's weniger. Mhm. Und wenn das die Basis für das eigene Verhandlungstaktik und sowas ist, dann wird es natürlich schwieriger, weil es vielmehr nur um die rationalen Fakten geht. Um das Geschriebene, was in der E-Mail verschickt wird, etc.
Jimmy liegt auf meinem Fuß.
Ach, siehste?
Ich bin sehr stolz.
Ja.
Sorry.
Sehr gut.
Paperlux ist ein Designstudio und mit einer großen Liebe für Typografie und mit einer sehr großen Liebe für das Thema Haptik. Mhm. Paper ist da ein bisschen irreführend, weil wir nicht nur mit Papier arbeiten. Allerdings glauben wir sehr, sehr fest daran, dass alles, was man anfassen kann, einen noch größeren Stellenwert bekommt in der Zukunft. Wir konsumieren gerade alle schneller und diese das, was auf dich einprasselt, ist ja fast nicht mehr zu durchdenken, zu begreifen. Mhm. Und da halten wir auch die Fahne hoch. Und da gibt es erfolgreichere Jahre und da gibt es auch nicht so erfolgreiche Jahre. Ich finde, das gehört dazu. Wir werden dieses Jahr 18. Davon gibt es auch natürlich die Aufs und Abs und Abs mit A dann logischerweise. Mhm. Und dennoch ist es so, dass ich ganz oft denke, ich will gar nichts anderes machen. Mhm. Ich muss nur ab und an dann Feuer neu anzünden.
Es gibt ein schönes Zitat und ich möchte es genauso sagen, wie du es gesagt hast. Und zwar, Unternehmertum hält dich jung und lässt dich gleichzeitig wahnsinnig altern. So, ich glaube, dass jeder, der unternehmerisch, freiberuflich, selbstständig tätig ist, genau das fühlt. Ich habe es nur noch nie so schön in einem Satz, diese zwei Dinge, weil wir alle wollen ja einfach diese Freiheit, die sich damit ergibt. Aber es fühlt sich gleichzeitig auch wie Fesseln an, weil so frei ist es gar nicht, wenn man in einer Krise steckt. Da fühlt sich ein Angestelltenverhältnis, wo man safe jeden Monat das Gehalt überwiesen kriegt, teilweise freier an als Selbstständiger. Was fasziniert dich trotzdem an diesem Unternehmertum so sehr, dass du es schon länger als dein halbes Leben machst und, wenn du gesund bleibst, wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens tun wirst?
Warte, ich klopf mal auf Holz. ich mag die Freiheit daran. Ich finde, und also auch in den herausfordernden Zeiten bin ich... lässt es meinen Optimismusmuskel auch wieder in Bewegung kommen und ich merke, dass ich daraus auch Energie ziehe. Und das meine ich mit dem gleichzeitig jung halten und gleichzeitig altern, weil auf der anderen Seite zieht es dir auch einfach wahnsinnig viel Energie. Ich lerne aber auch einfach jeden Tag noch. Mhm. Ich lerne neue Menschen, Marken, Geschäftsfelder kennen. Das möchte ich gar nicht anders haben, weil wir uns auch immer wieder, wir haben ein Projektgeschäft. Das heißt, es gibt keine Jobs, die jetzt über 3 Jahre fest gebucht sind oder wie auch immer, sondern es ist Projektgeschäft und es ist immer wieder was Neues.
Immer beweisen müssen,
immer neu reindenken, mal in größere Themen, mal in kleinere Themen. Und natürlich ist das, was wir da tun, also Design-Dienstleistungen, ich mag das Wort Dienstleister übrigens überhaupt gar nicht.
Okay.
Ich versuche das immer zu vermeiden, weil ich finde, wenn man mit jemandem lange arbeitet, und das beziehe ich jetzt nicht unbedingt auf uns, sondern vor allen Dingen auch unsere PartnerInnen, mit denen wir arbeiten, Druckereien, Buchbindereien, alle möglichen, ich nenne sie immer Partner.
Ja.
Weil ich glaube, A, dass die Zukunft sowieso immer kollaborativer wird und B, ich leiste einen Dienst. Also wenn man es mal so rumdreht, das hat nichts mit kollaborativem und wertschätzendem Arbeiten zu tun.
Verstehe ich.
Also das war Side Note, aber ich wollte das unbedingt loswerden. Yeah. Ich darüber eigentlich noch einen LinkedIn-Beitrag schreiben wollte, aber ich finde das viel besser, dir das zu erzählen.
Aber es stimmt. Also Dienstleister natürlich ist ein technischer Begriff, aber es hat etwas von Hierarchie.
Ja.
Der zahlt, schafft an, so ungefähr.
Ja.
Und darf Partnerschaften, Kollaboration ist etwas, was ich eher auf Augenhöhe empfinde.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, Chris.
Du wolltest, glaube ich, sagen, dass du die Freiheit genießt
genau.
und
Danke.
Jeden Tag lernst und mit anderen ja. Menschen zusammenarbeiten darfst und auch eben mit euren Partnern.
Ja, und einfach auch unterschiedlichste Dinge zu durchdenken sind. Und, und was ich toll finde, dass auch unser Kreationsteam unter Max mich immer wieder überrascht.
Mhm.
Und das finde ich faszinierend.
Ja,
also das ist auch wirklich oft so, dass ich da stehe und sage, das ist nicht euer Ernst, dass ihr schon wieder irgendwas entwickelt habt, was ich nicht erwartet habe.
Was zeigt, dass du mit Menschen arbeitest, die besser sind als du in ihrer Fachdisziplin.
Ja,
das ist ja genau das, was man in seinem Team haben möchte. Du hast jetzt schon so oft im positiven Sinn deinen Mann Max erwähnt, mit dem du, ich glaube, seit 15 Jahren gemeinsam arbeitest. Viele Menschen aus diversesten Gründen schaffen es ja nicht, eine Beziehung über diesen Zeitraum aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie nicht zusammenarbeiten. Ihr schafft es, sowohl die Beziehung als auch die Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. Wie macht ihr das?
Auch da in dem vollen Bewusstsein, dass es viele Hochs und Tiefs gibt. Und zum Beispiel, was das Thema Arbeit betrifft, mit klar abgegrenzten Bereichen.
Mhm.
Wenn wir beide Ähnliches tun würden, würde das überhaupt nicht gut gehen.
Mhm.
Und er ist da konsequenter als ich sogar, also das und auch emotionaler in der Verbalisierung zu sagen, Soraya, das ist dein Ding gerade. Ich weiß, dass du, ne, und du kannst von mir gerade nicht verlangen, dass ich das übernehme, weil ich bin darin nicht gut. Und das finde ich ganz toll.
Mhm.
Und das
deutet ja auch Vertrauen an.
Ja, Viel Vertrauen und auch viel, viel Respekt. Und was toll ist, ist auf der beruflichen Ebene eben dieser Überraschungseffekt. Er fordert mich sehr oft, ich fordere ihn sehr oft. Wir sind uns gegenseitig ein Korrektiv. Er würde jetzt sagen, dass ich häufiger sein Korrektiv bin. Was ich aber nicht ganz so sehe. Ich glaube, ich reagiere nur nicht ganz so offen auf manche Vorschläge. Und im Privaten ist es so, dass wir haben so eine Heimat miteinander gefunden. Er ist im Osten aufgewachsen. Vor dem Mauerfall haben sie rüber gemacht. Und wir haben ganz viele Parallelen, interessanterweise. Also wenn ich sage, boah, wie toll war das, als ich dann in Deutschland war und ich konnte Nutella mit dem Löffel essen.
Kennt er in einem anderen Kontext so, ebenso.
Mhm. Und ne, in den Supermarkt gehen und einfach das kaufen, worauf man... Weil das war in Kenia, war das im Grunde das Gleiche. Und wir haben uns eine Heimat gebaut und wir haben sehr früh gesagt, und das funktioniert mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie auch die Situation im Beruflichen ist, dass wir zu Hause nicht uns dann nochmal hinsetzen und eine Stunde nochmal ein Business Recap machen,
okay. Sondern
zu Hause ist dann zu Hause und wir kochen und unterhalten uns idealerweise über andere Dinge oder glotzen unseren Hund verliebt an.
Ja, kann man sehr gut machen.
Ja.
Das überrascht mich da deshalb, ich will es gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass viele andere, sehr viele, die nicht zusammenarbeiten, in der Freizeit noch sich auch über einen Job austauschen. Das heißt, ihr habt vielleicht sogar in der freien Zeit dann mehr Nicht-Business-Themen, weil ihr es eben schon zur Arbeitszeit so austauscht.
Ja, und gleichzeitig ist es so, dass ich manchmal schon dachte, ah, das fehlt mir eigentlich.
Okay.
Weißt du, nach Hause zu kommen und es zu erzählen, jemandem, der es nicht erlebt hat, das ist natürlich auch eine gute Form des Austausch, weil du dann nochmal jemanden hast, der das spiegelt, aber eben aus einer ganz anderen Warte betrachtet oder einfach auch nur aufnimmt.
Mhm.
Und ich glaube, das geht ihm auch so. Und deswegen haben wir auch unsere Menschen, mit denen wir dann auch in so einen Austausch gehen. Und einfach oder innerhalb des Arbeitstages auch sagen, so jetzt setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen, obwohl ja alle, wir wissen genau, wer was tut, aber jetzt brauchen wir mal eine halbe Stunde, dann müssen wir uns hinsetzen und dann kann es auch mal echt hoch hergehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und das ist immer ein Balanceakt, ne? Also bist du jetzt gerade mein Geschäftspartner, meine Geschäftspartnerin oder bist du gerade mein Ehepartner, meine Ehepartnerin oder vermischt einer von uns beiden beides? Und dann kannst du ein bisschen messy werden, weil du dann nicht weißt, wie reagiere ich jetzt.
Das ist interessant. Ich hatte vor ein paar Wochen den Stefan Teves, den Coffee Fellows Gründer, und seine Frau ist auch sehr aktiv in der Firma und die besprechen auch nach Feierabend noch viele Dinge. Für die funktioniert das einfach auf andere Art. Wunderbar, da gibt es die verschiedensten Abstufungen, kein richtig oder falsch. Ich möchte ein bisschen eine Kurve machen und auf eine Fähigkeit, die ihr in eurer Firma können müsst, um gut zu sein, ansprechen, und das ist Kreativität. Denn ich glaube, viele Menschen leiden darunter, dass das Leben so laut und so voll von Ablenkungen ist, dass sie sich nicht mehr fokussieren können, dementsprechend auch keine kreative Leistung mehr abrufen können. Wie schafft ihr es, dein Mann, sein Team, ihr als Firma, dass ihr trotz Handy, trotz Digitalisierung etc. trotzdem die Räume schafft, um Kreativität und geniale neue Lösungen zum Leben zu erwecken?
Wir machen viel mit den Händen. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Wir sagen, es kann super viel, also im Digitaldesign ist es natürlich was anderes, weil das muss auf dem Screen funktionieren. Wobei ich auch da fest daran glaube, dass es sehr sinnvoll ist, auch erstmal einen Stift und einen Zettel in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen zu skizzieren, weil die Verbindung zwischen dem Gehirn und deiner Hand und damit auch dem Herzen nochmal eine ganz andere ist, als wenn du nur die Maus in der Hand hast oder die Tastatur oder deinen Digitalstift. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Weg vom Rechner zum Basteltisch, nenne ich ihn jetzt mal. Wir haben auch einen Laser noch da stehen, womit man dann schneiden kann und gravieren kann und so weiter. Der Weg zu dem Musterregal, einfach mal auch wieder ein Musterbuch für Papier rauszunehmen und zu blättern, dir auch Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich bestelle jetzt mal A4-Muster. Die nehme ich dann in die Hand. Ich muss sie nämlich mal größer sehen und ein Gefühl bekommen. Was für ein Gefühl löst auch eine Farbe aus? Mhm. Das ist was ganz anderes als auf dem kalten Screen. Und ich merke, dass die Sehnsucht nach diesen Momenten auch größer wird. Und dass es auch viel, viel leichter ist, Menschen von gewissen Ideen zu überzeugen, wenn du einen fast 1:1 Prototypen baust und hinlegst und sagst, hey, guck, so kann das aussehen. Und das machen wir für fast alles, was wir tun. Natürlich jetzt noch mehr, seitdem wir die Buchbinderei mit dazu genommen haben oder sie angeschlossen haben, ist das noch leichter, weil wir auch noch ganz andere Objekte bauen können. Und auch da kreativ, also wirklich diese Verbindung von Herz, Hirn und Hand zu fördern und auch als Bedingung zu stellen. Das klingt absurd, aber es ist ganz oft so, dass wir sagen, das entwickeln wir jetzt nicht am Rechner, sondern wir gehen einfach mal und wenn jemand erstmal für 10 Minuten Kreise schneidet, um überhaupt mal wieder reinzukommen. Es gibt so schöne Kreativmethoden, die ich gerne mag und die ich dann nutze, um mein Hirn auch mal wieder frei zu kriegen. Das ist einmal die Crazy Eight Method.
Okay.
Kennst du die?
Nee, wie geht die?
Du faltest, nimmst ein A4-Blatt und faltest es so runter, dass du 8 Felder hast. Und ja, schreibst einfach in jedes Feld irgendeine verrückte Idee.
Du wirst jetzt lachen. Guck mal, was ich hier im
Moment. Hier, guck mal.
Und hier. Das hier, oder?
Ja, genau so, Chris.
Und das ist witzigerweise mein Wochenplan. Da habe ich nämlich 7 Felder für 7 Tage und ein Feld, wo ich meine Weekly Goals habe. Das heißt, auf die erste Seite kommen meine Wochenpläne und dann habe ich für jeden Tag, wo ich meine Top 3 draufschreibe. Das habe ich damals von Tim Ferriss gelernt, der sagte, geh weg von deinen digitalen To-Do-Listen, weil die sind so lang und es ist nichts Frustrierenderes, als wenn du eine Liste von 37 Themen siehst und wenn du eine weggearbeitet hast, dann sind es noch 36. Sondern auf diesen Zettel passen immer nur 3. Und da kommen auch nicht mehr als 3 drauf.
Super.
Und das ist mein Fokus für den heutigen Tag.
Ja, guck mal. Das
also,
ist
ich wusste nicht, dass es so heißt, aber es funktioniert
ja,
für
das
mich
ist
gut.
Für dich einmal die Planung und dann gibt es das, wenn du es globaler betrachtest, zum Beispiel auch, dass du sagst, okay, wo will ich in 5 Jahren mit auf und ab sein? Und dann schreibst du in jedes Feld, ohne lange nachzudenken, es gibt ein Auf- und Ab-Fernsehformat, es gibt das nächste Buch, es gibt was auch immer. Und keine verrückt, und deswegen Crazy Eight, keine Idee ist zu verrückt. Also die braucht keinen Realitätscheck. Und das nächste ist die Hot Pen Method, die ich auch super finde. Und da haben wir in unserem Store jetzt auch ein paar Tools entwickelt oder Produkte, weil ich dachte, daran denke ich dann immer und denke so, okay, das ist cool, das kann man so dann auch wunderbar integrieren. Du hast eine Sanduhr, 5 Minuten, kannst auch 10 Minuten machen, aber es tut irgendwann weh. Nutzt die und schreibst einfach, solange die Sanduhr läuft oder deine digitale Uhr, kann auch offen, wie auch immer, 5 Minuten Minimum und schreibst, ohne abzusetzen, zu einem Thema, was du vorher definierst. Also wenn du sagst, oder wenn ich sage,
bis der Stift heiß läuft.
Und wenn du das Gefühl hast, du findest gerade keine Worte mehr, ist der Schlüssel dennoch nicht abzusetzen und dann auch einfach Loops zu machen und also wirklich nicht absetzen und weiter. Und irgendwann kommt dann, und jetzt habe ich wieder ein Wort und kann weitermachen. Und das ist ganz spannend, was daraus entsteht, weil du eben überhaupt gar nicht dir die Zeit gibst, über etwas nachzudenken.
Sondern du musst weiter nach vorne.
Ja, und dann gibt es da drin irgendwo, ganz oft gibt es so das ein oder andere
Stückchen Gold.
Und du denkst, okay, daran arbeite ich jetzt weiter und das dann mit Ruhe. Und
okay, ja, cool. Ja, da erlebe ich immer wieder, deshalb frage ich dich auch, wenn ich mit Agenturinhabern, die ein bisschen anderen Fokus haben, aber es gibt so viel mehr Methodik, wie man Kreativität fördern kann. Menschen denken immer, entweder man hat's oder man hat's nicht, aber es ist ganz viel Rahmenbedingungen, Tools, Techniken, wie man das Ganze stimulieren kann.
Ja, und das absolute Schlüsselwort ist Neugier. Und mit offenen Augen durch die Welt laufen. Das ist, wir sagen oft, das hat sehr viel damit zu tun, sich, also SammlerIn zu sein und Geschichten zu sammeln, Bilder zu sammeln, Motive zu sammeln. Und zwar nicht in einem Moodboard zwingend, sondern im Kopf, weil man in Städten, die man besucht, hochguckt, weil man ein Poster entdeckt, was einen irgendwie anspricht, aus Gesprächen, aus Rezepten, also Kreativität hat ja so viele Ausprägungen, dass ich glaube, dass du auch gar nicht unbedingt in deinem Bereich etwas machen musst, um das zu fördern, sondern ich merke beispielsweise beim Kochen, was ja auch etwas mit Kreativität zu tun haben kann, aber ich merke, dass das auch ganz oft wieder das Hirn nochmal frei schaufelt und das ist für mich das Schönste, zu stehen und zu schnibbeln und irgendwie dann auch zu gucken, okay, ich weiche ein bisschen ab von dem Rezept, weil das ist es ja auch.
Und hier auch die Geduld zu haben, dass man auch die Art, wie das Gehirn arbeitet, akzeptiert. Ja. Denn was passiert typischerweise? Man gibt dem Gehirn Input, dann schläft man und in der REM-Schlafphase, Rapid Eye Movement, wo wir träumen, werden verschiedene Gehirnareale, verschiedene Eindrücke, genau wie du sagst, es kann von heute, es kann von vor 2 Jahren sein, werden Dinge kombiniert und wir wachen auf und haben auf einmal eine neue Lösung oder unter der Dusche oder so. Das hat einen Grund, dass man sagt, eine Nacht über ein Problem schlafen. Ja. Weil das Gehirn arbeitet auf diesem Problem. Deshalb, wenn man eine Deadline hat, sollte man idealerweise den Prozess so steuern, dass man nicht in 2 Stunden die Lösung haben muss, sondern mindestens 1-2 Nächte zwischen Kreation und dann fertigem Ergebnis auch setzen.
Und sich Zeit nimmt und gibt. Absolut. Also es, genau wie du sagst, das funktioniert auch mal, ne, innerhalb von 2 Stunden. Je größer die Erfahrung ist, desto eher hast du vielleicht die Idee. Aber auf der anderen Seite, wenn es hakelt, dann hakelt es und dann kannst du dich auf den Kopf stellen und kannst auch 10-mal Crazy 8 machen.
Stimmt.
Bringt nichts. Crazy 80 dann.
Stimmt. Lass uns mal noch einen Blick in deine Zukunft werfen. Wir haben alle keine Glaskugel, aber was wir beobachten können ist, wenn Menschen schon sehr früh in ihrer Vita Kontakt zum Tod hatten, dass sie eine bisschen andere Beziehung dazu haben, weil sie schon früh die Endlichkeit verstehen. Viele Menschen, und auch das ist ja schön, so eine jugendliche Leichtigkeit zu haben, denken, alles geht unendlich. Aber wir sind jetzt beide in einem Alter, wo man schon so grob von Halbzeit sprechen könnte, wenn es gesundheitlich gut läuft und niemand weiß, was das Schicksal mit sich bringt. Wenn jetzt heute der Tag kommen würde, Soraya, wo du sagst, du kannst nichts mehr ändern. Wir wollen jetzt gar nicht von Tod sprechen, das finde ich jetzt zu makaber, aber der Punkt, wo du keine Möglichkeiten hast, Dinge zu korrigieren, nachzuholen etc. Was wäre das, was du heute bereuen würdest? Nicht getan, nicht gemacht, nicht gesagt oder was auch immer zu haben?
Das ist interessant, dass du das so fragst, weil ich habe zu meinem Alter zum Beispiel kein Verhältnis. Und ich würde heute bereuen, dass ich sehr lange immer dachte, ich habe ja noch so viel Zeit. Und das meine ich nicht mit Zeit zu leben, sondern auch zu justieren oder früher Entscheidungen zu treffen, sondern dann, ja nee, aber das, ne, das kann man doch jetzt noch mal so weitermachen. Und das spielt auch hinein in, ich würde konsequenter mit Entscheidungen sein, in der Tat. Und würde, also ich bereue, dass ich manchmal nicht konsequenter mit Entscheidungen war, weil ich die nicht getroffen habe aus Rücksicht auf andere, statt sie zu treffen, um mich selbst zu berücksichtigen. Und das wäre mein, wenn ich jetzt doch was ändern kann weiterhin.
Das ist jetzt schön an dem Gedankenspiel. Genau, wir haben ja, wenn es gut läuft, noch einige Zeit und sich das als Hausaufgabe mitzunehmen.
Und das ist das, woran ich weiter arbeiten möchte. Auch auf das Bauchgefühl einfach, also das ist da aus einem Grund. Und darauf zu reagieren.
Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Empfehlung, die, ich glaube, wenige, ich beschäftige mich viel damit, es gibt auch dieses wunderschöne Buch 5 Dinge, die Sterbende bereuen von Bronnie Ware. Und kürzlich auch im Spiegel ein sehr informativer Titelartikel dazu, was ich aber noch nie gelesen habe, ist, dass Menschen bereuen, dass sie zu viel auf ihr Bauchgefühl gehört hätten. Habe ich noch nie gelesen. Deshalb, das können wir uns alle, glaube ich, diesen Mut fassen. Es gibt Konstellationen, auch Jobprofile, wo es schwieriger ist, ganz klar. Wenn man sehr viele Stakeholder hat, sehr viel, auch sich rückversichern muss. Aber du bist in einem Beruf unterwegs, wo du, glaube ich, sehr viel, wenn du es denn möchtest, und den Mut hast, aus dem Bauch entscheiden kannst. Und das wünsche ich dir, dass das gut funktioniert. Die letzte Frage, ich könnte noch stundenlang weiter quatschen.
Das macht großen Spaß mit dir, Chris.
Ja, mir auch. Und wenn das Mikro aus ist, werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Aber wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens blickst, was ist daraus für dich deine allerwichtigste Erkenntnis?
Ich bin keine Surferin und dennoch wäre das meine wichtigste Erkenntnis. Lass einfach mal surfen. Also reite die Wellen, denn die bringen Überraschungen, die bringen auch mal ein bisschen Sturm und mal macht es mehr Spaß und mal weniger. Aber die Erkenntnis für mich ist wirklich, ja, es rollt immer weiter und da ist sehr, sehr viel Schönheit darin. Und sehr viel auch Herausforderungen natürlich, nur dass ich glaube, wenn man sich auch darauf mal einlässt und ich habe wirklich mir dieses Bild vor ein paar Jahren vor Augen geführt und gesagt, so ja okay, jetzt stehe ich auf dem Surfbrett und ich kann es leider wirklich nicht, ich müsste das eigentlich echt jetzt mal auch lernen, um das dann zu unterfüttern, aber auch wenn du dir vor Augen führst, wer hängt denn da und wartet mit dir auf eine Welle? Da ist auch die Community und ich glaube, dass das mir hat es eine gewisse Ruhe und Gelassenheit gegeben, zu wissen, es ist okay, wir surfen. Mhm. Und manche surfen mit dir weiter, manche eben nicht. Und und ganz viele von den Downs sozusagen, die bringen immer eine Lektion mit sich. Klingt so doof, aber.
Ich weiß, was du meinst. Vielen Dank, Soraya, dass du dein Herz mit uns geteilt hast, dass
Danke
du so
dir,
offen
Chris.
Warst. Hat richtig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir da mal einen Teil 2 zu gegebener Zeit machen.
Gerne. Ich danke dir sehr. Und jetzt gehe ich Jibby knuddeln.
Wenn dir diese Auf- und Ab-Episode gut gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf Spotify und Apple abonnierst. Denn je mehr Abonnenten der Auf- und Ab-Podcast hat, desto professioneller und größer können wir diese Show machen, desto spannendere Gäste dürfen wir einladen. Für dich ist das nur ein Klick, für uns bedeutet es aber wirklich einen großen Schritt in die richtige Richtung. Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn du das tust. Und wenn du Feedback hast, dann kannst du es gerne bei Spotify oder bei YouTube in die Kommentarspalte geben. Sag uns, was wir anders, was wir besser machen dürfen, welche Gäste wir einladen sollen, welche Themen wir behandeln wollen, denn unser Anliegen ist es, den Auf- und Ab-Podcast anhand eurer Wünsche und Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächsten Donnerstag in die neue Episode seht und wenn ihr bis dahin weitere Auf- und Ab-Input wollt, dann könnt ihr einfach im Feed runterscrollen. Wir haben Dutzende von spannenden Geschichten über Menschen, die bereit sind, von ihren Rückschlägen, ihren Tiefschlägen und ihren Talfahrten des Lebens zu berichten und vor allem, wie sie es geschafft haben, gestärkt daraus hervorzukommen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und genießt das Auf und Ab eures Lebens.